Dinero. Moneta.
Gary.
Coña. Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Moneycracy. Die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederic Liberatou. Herzlich willkommen zu einer neuen Moneycracy-Folge. Unser Podcast hat sich jetzt über 11 Folgen mit der Macht des Geldes beschäftigt. Dabei hat das Mittel dieser universellen Macht oft selbst eine bedeutende Rolle inhaltlich gespielt. Zur 12. und damit letzten Folge der ersten Staffel der Podcast-Reihe wollen wir uns noch einmal mit den unterschiedlichen Formen des Geldes beschäftigen und legen dabei einen Schwerpunkt auf die Alternativ- und Kryptowährungen, die seit rund 10 Jahren den Geldmarkt aufmischen. Wer sich an unseren Hauptpodcast über Geld erinnert, sonst kann der gern noch auf diesem Portal nachgehört werden, weiß, dass die Entwicklung von Metallbrocken über Goldscheiben zu Münzen und letztlich Papiergeld viele Jahrhunderte in Anspruch genommen hat. In der Moderne wurde das reale Geld inzwischen stark zurückgedrängt. Nur noch etwa 5% der Geldmenge liegt als physisches Bargeld vor. Der Rest ist sogenanntes Buchgeld, also letztlich Zahlen in einer Computerdatenbank. Die Bedeutung des Bargelds soll nach dem Willen der Herrschenden, aber auch der Wirtschaft, noch weiter zurückgehen. In Ländern wie Schweden, Norwegen, aber auch den USA ist der Einsatz von Bargeld inzwischen exotisch. Und manche Waren und Dienstleistungen können gar nicht mehr mit dem realen Geld gekauft werden. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und teilweise durchaus fragwürdig. So verfolgt die EU ein langfristiges Konzept zur weitgehenden Abschaffung des Bargeldes, weil das die Kontrolle über die Geldströme extrem vereinfacht. Unter dem Vorwand, dadurch Schwarzgeldkanäle, Steuerbetrug und organisierte Kriminalität zu verringern, werden die Bürgerinnen zu gläsernen Konsumentinnen, deren Kaufverhalten jederzeit nachvollziehbar ist. Werden wir schon über unsere persönliche Wanze, dem Smartphone, unseren Standort sowie unsere Kommunikationspartner in aller Breite preisgeben, lässt die bargeldlose Wirtschaft uns auch hinsichtlich aller möglicher anderer privater Entscheidungen völlig nackt und transparent dastehen. Aber nicht nur das Macht- und Kontrollbedürfnis der Herrschenden fördert die Abschaffung des Bargelds, auch die Industrie und der Handel sind höchst interessiert. Jeder und jede, die schon einmal bei einem selbstorganisierten Event Einlass oder Bar gemacht hat, kennt den Aufwand für die dafür notwendige Kasse. Bargeld muss organisiert werden, später gezählt, zugeordnet und wieder zur Bank gebracht werden. Alles mit viel Aufwand und für einen Wirtschaftsbetrieb mit Kosten verbunden. Der Einzelhandel würde daher lieber heute als morgen auf Bargeld ganz verzichten. Auch weil seit Jahrzehnten bekannt ist, dass das unsichtbare Geld auf der elektronischen Karte viel lockerer sitzt als Münzen und Scheinen im Geldbeutel, was psychologisch nicht sonderlich überrascht. Deutschland und die Schweiz scheinen die einzigen Staaten, die dieser drohenden Abschaffung des Bargelds noch gewissen gesellschaftlichen Widerstand entgegensetzen. Wir denken aus gutem Grund. Vielleicht werden wir einmal die utopischen Verhältnisse erreichen, wo alle Güter allen Menschen frei und unentgeltlich zur Verfügung stehen. Bis es soweit ist, stellt der anonyme Kauf über Bargeld ein bedeutsames Freiheitsgut dar, das nicht weiter eingeschränkt werden sollte. Das Beispiel China zeigt dramatisch, wohin eine derartige digitale Kontrolle der Geldmittel führen kann. Wenn dein Verhalten nicht dem gewünschten oder befohlenen entspricht, dann kannst du mit deiner Geldkarte eben nicht mehr alles kaufen. Transaktionen, von denen dein Staat überzeugt ist, dass sie nicht stattfinden sollen oder nicht gut für sie oder besser gesagt eher für ihn sind, kann von vornherein unterbinden, dass ein solcher Kauf überhaupt stattfindet. Und letztlich kann natürlich ein solches Regime dir auch ständig mit dem teilweisen oder vollständigen Entzug deiner Geldmittel drohen. Wer meint, wir würden hier zu schwarz sehen, muss nun in die Nachbarländer der EU schauen, wo es bereits in vielen Ländern Bargeldobergrenzen gibt. Das bedeutet, der Gebrauchtwagen ist nicht mehr bar zu bezahlen. Das kann man beispielsweise in Italien oder Frankreich so nicht mehr machen.
So wundert es nicht, dass es seit den 10er-Jahren Gegenbewegungen gibt, die von den staatlich kontrollierten und bis ins Detail überwachten Geldströmen wegkommen wollen. Eine bedeutende Form sind hier Kryptowährungen. 2011 stellte die bis heute anonyme Person mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto den Bitcoin als digitale Lösung des Problems vor. Wir hatten bei der Erörterung des kulturellen Phänomens Geld festgestellt, dass ein zentrales Problem darin besteht, wie der Wert der jeweiligen Geldeinheit gesichert werden kann. In alten Zeiten wurde das über den Materialwert des Geldstücks bewältigt. Heute garantiert der Staat den Wert, wobei das eine eher symbolische Garantie darstellt. Da Banknoten anders als im 19. Jahrhundert nicht mehr in Gold oder andere Edelmetalle umgetauscht werden können. Im Prinzip funktioniert unser heutiges Geld deshalb, weil wir alle an seinen Wert glauben und darauf vertrauen, dass wir zum Beispiel für einen 10-Euro-Schein überall Waren kaufen können, die eben 10 Euro kosten. Beim bargeldlosen Bezahlen mit der Karte kommt es darauf an, dass der Verkäufer darauf vertrauen kann, dass die virtuelle Geldsumme auf sein Konto transferiert wird und er mit diesem virtuellen Geld erneut wieder Güter seiner Wahl kaufen kann. Also musste Nakamoto vor allem sicherstellen, dass sein Bitcoin nicht gefälscht werden konnte und dass der Käufer auch wirklich im Besitz der Bitcoin war, die er zum Kauf verwenden wollte. Er wählte dafür die Methode der Blockchain, bei der jede Transaktion in einen Datensatz eingegeben wird und deren aktuelle Version die allein gültige darstellt. Alle TeilnehmerInnen am Bitcoin-Handel verfügen über die aktuelle Version und können daher überprüfen, ob die angebotene Bitcoin echt und der Verkäufer auch zuletzt eingetragener Besitzer ist. Da alle Transaktionen verschlüsselt ablaufen und die digitalen Konten der Nutzer, hier Wallet, also Geldbörse genannt, ebenfalls verschlüsselt sind, wurde der Begriff der Kryptowährungen geprägt. Damit sollten die gesamten Aktionen einer staatlichen Überwachung und Kontrolle entzogen sein. Diese Annahme erwies sich als nicht dauerhaft. Nachdem der Bitcoin eine entsprechende Bedeutung für kriminelle Transaktionen erreicht hatte, entwickelten die Behörden durchaus Kontrollinstrumente. Dennoch hat die Grundidee eines sicheren, digitalen Austauschwert unabhängig von staatlichem Geld durchaus Charme. Leider entwickelte sich die Bitcoin-Idee ungünstig weiter. Zum einen war die Konstruktion der ständig erweiterten Blockchain als Verifizierungsinstrument extrem aufwendig. Bitcoin-Transaktionen verschlingen eine Unmenge Energie. Das gilt noch mehr für das Minen, also das Schürfen oder Schaffen neuer Bitcoins, was durch die Lösung aufwendiger mathematischer Rechenoperationen bewerkstelligt wird. Hier einige Zahlen, um das Ausmaß dieses Energieverbrauchs in Zeiten des Klimawandels zu verdeutlichen. Der Bitcoin-Hype verbraucht aktuell 133 Terawattstunden Strom im Jahr. Natürlich weiß niemand etwas mit dieser Zahl anzufangen, daher hier zum Vergleich. 133 Terawattstunden entspricht dem Gesamtstromverbrauch der Schweiz oder der Niederlande oder auch der gesamten Braunkohle- und Steinkohlestromproduktion in Deutschland pro Jahr. Eine einzelne Transaktion, es entspricht quasi einer Überweisung, erzeugt so viel CO2-Emissionen wie 1,8 Millionen normale Überweisungen oder auch dem Stromverbrauch eines deutschen Haushalts während 3 Monaten. Der praktische Einsatz von Bitcoins ist daher extrem begrenzt. Normale Zahlungsvorgänge werden wegen der hohen Transaktionsgebühren, welche teilweise das Validieren, also die damit verbundene Rechenarbeit bezahlen, aktuell also praktisch nicht mehr durchgeführt. Ein Beispiel. Ein Bitcoin-User bezahlt eine Dienstleistung im Wert von 28 Euro, also mit 0,001 Bitcoin. Es entstehen aber Stromkosten von mehr als 100 Euro. Der größte Teil dieser Kosten wird zwar durch das Mining abgedeckt. Das heißt, der Miner wird durch neue Bitcoins bezahlt. Einen gewissen Anteil bezahlt aber auch der Käufer in Form von Transaktionsgebühren, die umso höher sind, je schneller seine Transaktion bewältigt werden soll. In unserem Beispiel werden die Transaktionsgebühren für den Kunden den Kaufpreis verdoppeln und Unmengen Strom verbrauchen. Also wenn wir die Sache mit der Klimakrise auch nur ein bisschen ernst nehmen, muss man sich schon fragen, ob Bitcoin die richtige Lösung ist.
Der zweite negative Aspekt von Bitcoin besteht darin, dass er ab etwa 2017 zu einem reinen Spekulationsobjekt geworden ist und das große Casino der Finanzzocker um einen weiteren Spielplatz erweitert hat. Eigentlich wäre für eine Kryptowährung wie für jede Währung oder Geldform zu wünschen, dass der Wert über absehbare Zeiträume konstant bleibt. Nur so kann das Geld, in welcher Form auch immer, seine Tauschfunktion innerhalb der vielfältigen Warentransaktionen erfüllen. Kryptowährungen und hier speziell der Bitcoin wurden aber von den Finanzinvestoren, die nicht wissen, wohin sie ihre herumliegenden Millionen investieren sollen, als Spekulationsobjekt entdeckt und so vervielfachte sich der Wert innerhalb kürzester Zeit. Von wenigen Dollar pro Bitcoin schnellte der Kurs bis auf 30.000 Dollar hoch. Für die 30.000 Dollar erhalten die KäuferInnen keinen realen Gegenwert, keinen kleinen Elektrowagen oder eine dreimonatige Luxusweltreise. Für das Jahreseinkommen vieler Menschen gibt es nur den Eintrag in eine riesige Zeichenkette und man wird Besitzerin eines nur digital existierenden Bitcoins. Wer mit diesem Bitcoin nun das erwähnte Elektrofahrzeug oder die Reise bezahlen will, braucht VerkäuferInnen, die diesen Wert von 30.000 Dollar für die Zeichenkette akzeptieren. Das findet sich heutzutage verrückterweise durchaus. Selten konnte der lediglich zugeschriebene Wert einer Geldeinheit so plastisch dargestellt werden wie beim Bitcoin. Dass diese Zuschreibungen nicht immer konstant vorhanden sind, zeigt der stark schwankende Kurs, der sich durchaus innerhalb von Tagen halbieren kann. Auch als Spekulationsobjekt ist der Bitcoin unethisch, umweltschädigend, nicht nachhaltig und letztlich ein Schneeballsystem, bei dem es darauf ankommt, einen weiteren Dummen zu finden, der den Preis bezahlt. Das vernichtende Urteil über den Bitcoin soll aber nicht heißen, dass alle derartigen Ansätze grundsätzlich schlecht sind. Es gibt über 1000 Kryptowährungen und eine Vielzahl davon sind Finanzbetrugsmaschen nach dem Schneeballsystem. Dennoch ist ein Kryptoansatz mit einer anderen Absicherung als der Blockchain und einem immanenten Werterhaltungsalgorithmus vorstellbar, der helfen könnte, Geldformen zu etablieren, die unabhängiger von staatlicher Kontrolle in der digitalen Welt funktionieren. Denn Geld ist Macht. Und wenn dies auch noch unter der Kontrolle von staatlichen Akteurinnen liegt, die ja schon die politische Macht in den Händen halten, so ist die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürgerinnen sehr bedroht. Geld ist geprägte Freiheit. Ein berühmtes Zitat von Fjodor Dostojewski, der damit einmal mehr auf die universellen Gestaltungsmöglichkeiten anspielt, die Bargeld in unserem Gesellschaftssystem vermittelt. Aber diese Freiheit wird immer stärker bedroht und Wert- und Tauscheinheiten jenseits der staatlich kontrollierten und beschränkten Zahlungsmitteln sind daher sicherlich kein ganz dummer Gedanke. We'll be right back.
Damit kommen wir zu den Alternativgeldansätzen, wie den Regionalwährungen und den Not- und Ersatzgeldern. Notgelder gab es zeitlich und räumlich begrenzt immer wieder. Wenn in Kriegs- und Krisenzeiten die eigentliche Währung dysfunktional geworden war oder nicht ausreichend zur Verfügung stand. Sie waren selten von längerer Dauer, da nicht ein bestimmter alternativer Wirtschaftsgedanke dahinter stand, sondern einer Notlage abgeholfen werden sollte. Das bekannteste Beispiel auf deutschem Boden aus jüngerer Vergangenheit war die Zigarettenwährung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die eigentliche Währung, die Reichsmark, war durch Hitlers verlorenen Angriffskrieg praktisch wertlos geworden. Niemand wollte die ohnehin knappen Waren gegen diese Reichsmark mit dem Konterfei des ab spätestens Mai 45 recht unbeliebten Diktators verkaufen. Als Ersatzgeld etablierten sich Zigaretten. Das wirkt auf uns heute erstaunlich, aber eigentlich war es eine sehr sinnvolle und nachvollziehbare Wahl. Die Knappheit der Zigaretten sorgte dafür, dass sie sich jederzeit in nahezu alle anderen Waren des täglichen Bedarfs tauschen ließen. Gleichzeitig sind Zigaretten leicht und kompakt. Man konnte also durchaus einiges an Wert mitnehmen für eventuelle Käufe oder genauer gesagt Tauschaktionen. Den größten Nachteil der Zigarettenwährung war wohl ihre geringe Resistenz gegen Wasser und mechanische Schäden. Dennoch finden sich bis heute in den Handbüchern mancher etwas abgedrehter Prepper-Freaks der Ratschlag, einige Dutzend Stangen Zigaretten für die Zeit nach der nächsten Apokalypse zu bunkern. Das Fürstentum Liechtenstein benutzte bis 1918 das Geld des großen und mächtigen Nachbarn Österreichs. Nach dem Ersten Weltkrieg war Österreich weder groß noch mächtig und sein Geld nichts mehr wert. Die Liechtensteiner schwenken zum stabilen Franken der nicht ganz so mächtigen Schweiz um. Bis das aber vertraglich geklärt war, was einige Jahre dauerte, brauchte es Übergangsgeld. Eine richtige eigene Währung einzuführen schien für die kurze Zeit zu aufwendig. Also behalf man sich mit bunten Papierbildchen, unterschrieben vom Präsidenten des Landtags. Wir sehen also, sehr viele Dinge können als Geld funktionieren, wenn die Menschen sich darauf einlassen. Aber der Wunsch nach eigenem Geld hat oft viel weitreichendere Gründe als solche der praktischen Lebensführung. Eine der ersten Handlungen vieler revolutionärer Bewegungen ist die Ausgabe der eigenen Währung als Akt der Befreiung und der Souveränität. Teilweise wurden aber mit den Alternativgeldansätzen auch ganz bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftstheoretische Prinzipien vertreten. Das gilt im Besonderen für die zahlreichen Regionalgeldwährungen, die sich an die Freigeldtheorie von Silvio Gsell anlehnen. Gsell war ein Sozial- und Bodenreformer und ein Finanztheoretiker. Er lebte von 1862 bis 1930. Heute wird Gsell teilweise angegriffen, weil viele seiner Ideen in abgewandelter Form auch im nationalsozialistischen Gedankengut auftauchten. Dennoch war Gsell selbst kein Nazi und auch kein Antisemit. Wir können uns daher durchaus zunächst wertfrei mit seinen Überlegungen auseinandersetzen. Wie wir aus einigen früheren Podcasts wissen, ist das Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, dass Geldbesitz viel mehr wert ist als Warenbesitz oder Arbeit. Dieser Umstand ist lange bekannt und wurde auch von Denkern wie Karl Marx, dem anarchistischen Vordenker Proudhon oder auch dem Philosophen Max Stirner problematisiert. Um die Vorteile des Geldbesitzes zu reduzieren, wurde daher verschiedentlich vorgeschlagen, den Geldwert über Zeit zu reduzieren. Ein solches Konzept ist der Kern des sogenannten Freigelds von Gsell. Dem nominalen Wert der Banknote wird in bestimmten Abständen ein fester Prozentsatz abgezogen, beispielsweise 5% jedes Jahr. Der neue Wert ist dann aufgestempelt oder wird über eine Wertmarke mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer festgelegt. Durch den ständigen Wertverlust werden GeldbesitzerInnen ermuntert, ihr Geld auszugeben. Man spricht von sogenannten umlaufgarantierten Geld, weil das Geld eben nicht im Geldspeicher gehortet, sondern ausgegeben und somit im Umlauf gehalten wird. Man hat dabei das Zinsprinzip auf den Kopf gestellt. Während in der kapitalistischen Normalwirtschaft Geld auf der Bank, der modernen Form des Geldspeichers, in guten Zeiten 5% pro Jahr gewinnt, verliert das Freigeld diesen Prozentsatz. Weil damit Geld ähnlich wie Waren über die Zeit an Wert einbüßt, wird so der Vorteil von Geldbesitz reduziert. Gleichzeitig wird die Wirtschaft über den damit angeregten Konsum angekurbelt.
Thank you.
großem Stil wurde die Freigeldtheorie nie praktisch angewendet. Das bekannteste historische Experiment machte die österreichische Gemeinde Wörgl, wo eine parallele Schwundwährung während der großen Weltwirtschaftskrise eingesetzt wurde. Die Gemeinde gab diese Parallelwährung an Arbeitslose und ArbeiterInnen aus, die Gemeindearbeiten verrichteten. Das Alternativgeld konnte überall in der Gemeinde eingesetzt werden. Das Experiment wurde sehr bekannt und auch später wissenschaftlich untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Wörgl mit dem Freigeld wesentlich besser durch die Depression gekommen war als vergleichbare Umlandgemeinden. Dies ist allerdings kein wissenschaftlicher Beweis für das Funktionieren von Freigeld. Generell besteht bei den aktuellen Formen von Freigeld der Haupteffekt darin, dass die Benutzerinnen für einen bestimmten guten Zweck auf einen Teil des Geldwerts verzichten. Damit braucht es, um den oft karitativen oder regional fördernden Aspekt des Rego-Gelds zu realisieren, die Existenz einer Realwährung, die eben diesem Prinzip nicht unterliegt. Nur so können die zu Fördernden, also Arbeitslose, Landwirtinnen, Sturmgeschädigte, Hintertalbewohnerinnen und so weiter, den entstehenden Vorteil auch realisieren. Gäbe es nur das Freigeld, fielen diese Gewinne weg und es bliebe nur der Anreiz, Geld recht rasch auszugeben, bevor es weniger wert ist. Ob dieser konsumfördernde Aspekt ausreicht, um effektiver als das heutige Geldsystem zu sein, bleibt fraglich. Bei Silvio Gesell ist das System auch ausgefeilter. Hier sollte die jährliche Entwertungsrate unter anderem von der Geldstabilität abhängen. Bei viel Inflation, also zu viel Geld im System, sollte die Entwertung stärker sein. Bei Deflation, also zu wenig Geld, wäre die Entwertung schwächer. Ob dies funktioniert, hat leider nie jemand ausprobiert. Aktuell hat die Inflation wieder enorm zugenommen, wie wir alle in unseren Geldbeutel spüren. Und wenn ihr euch an den Podcast zum Thema Inflation erinnert, wisst ihr, dass dies nicht viel anderes bedeutet, als dass der Staat seine Schulden reduziert und durch die Geldentwertung den Bürgerinnen dafür das Geld aus den Taschen gezogen wird. Der Wunsch, diesem Diebstahl zu entkommen, wächst und so kommen auch alte und neue Ideen von Alternativgeld wieder in die Diskussion. Ein Ansatz sei beispielhaft nochmal beschrieben. Die Arbeitswerte unter dem Namen Talent zeigen einen interessanten Tausch- und Verrechnungsansatz. Ein Talent entspricht dem Wert einer Arbeitsstunde von unterschiedlichen Gewerken. Das System ist beliebt bei modernen Tauschbörsen, wo nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen getauscht werden können. Systembrechend ist dabei der Ansatz, dass die einzelnen Dienstleistungen in der Regel 1:1 getauscht werden. Das bedeutet, die Zahnmedizinerinnenstunde ist so viel wert wie die Reinigungskraftstunde. In unserem aktuell herrschenden System dürfte das Verhältnis eher bei 20:1 liegen. Auch in diesem Zusammenhang wird darauf geachtet, dass es unattraktiv ist, Talente zu horten, da ein regelmäßiger, zeitbedingter Verfall eingebaut ist. Das heißt, wenn ich eine Dienstleistung erbracht habe, dafür Talente bekommen habe, dann habe ich einen Anreiz dafür, für diese Talente wieder andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Außereuropäisch gibt es zahlreiche Alternativwährungen, mit denen sich die Bewohnerinnen einzelner Landstriche gegen Ausbeutung und Wertverfall wehren. Viele Währungen in den Staaten des globalen Südens sind noch wesentlich unbeständiger als unsere eigene, weshalb der Wunsch, dem Wertverlust der eigenen Währung zu entkommen, auch größer ist. Einige ländliche Gegenden des globalen Südens sind im Rahmen dieses Dilemmas auch schon wieder in eine direkte Tauschwirtschaft übergegangen und benutzen Alternativgeldansätze als reine Verrechnungseinheiten. Kommen wir zum Schluss. Wer die Nachteile und Ungerechtigkeiten der bestehenden kapitalistischen Wirtschaftsweise verändern will, wird nicht umhinkommen, den zentralen und bestimmten Faktor des Systems, das Geld und die Zinswirtschaft selbst, zu verändern. Vorschläge hierzu wurden viele gemacht. Einige haben wir in unterschiedlichen Podcast-Folgen besprochen. Noch ist keine ernsthafte Konkurrenz für das Bestehende am Horizont aufgetaucht. Der Kapitalismus hat alle Krisen überstanden und die Herrschaft des Geldes ist heute so ungefährdet wie vor 100 Jahren. Das muss nicht so bleiben. Geld ist eine menschliche Erfindung, eine kulturelle Errungenschaft mit durchaus Vorteilen, wie wir in den einzelnen Folgen gesehen haben. Es gibt allerdings auch eine Menge Nachteile des bestehenden Systems und es gibt keinen Grund, warum wir unser Tauschmittel nicht so gestalten können, dass es uns dient und wir nicht weiter die Sklaven des Geldes sind. Damit sind wir am Ende der ersten Staffel des Moneycracy Podcasts angelangt. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir werden den Podcast in einer zweiten Staffel fortsetzen, wobei wir uns jetzt erstmal eine kleine Sommerpause gönnen. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann kriegt ihr automatisch mit, wenn es wieder weitergeht. Wenn nicht, dann schaut doch einfach immer mal wieder rein und schaut, ob es was Neues gibt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Frederik Liberatou, der auch die Musik verbrochen hat. So, jetzt habt's gut, habt einen schönen Sommer und wir hören uns wieder. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.